Flüchtlingsschutz ist ja an sich was. Das ist eine Herausforderung, die kann nur gemeinsam angegangen werden.
Herzlich willkommen beim Podcast Beweggründe der UNO-Flüchtlingshilfe. Mein Name ist Peter Runstrut-Bauer.
Und mein Name ist Nora Abu-Un. Herzlich willkommen auch von mir.
Und wir begrüßen ganz herzlich die Repräsentantin des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen in Berlin, Katharina Tote. Herzlich willkommen, Katharina.
Ja, schön, dass ich bei euch sein kann.
Wir erleben gerade, wenn wir Nachrichten schauen, eine Welt voller Krisen und Auseinandersetzungen. Nicht fassbare politische Entscheidungen von Präsidenten, egal aus welchen Ländern. Krieg direkt vor der Haustür Deutschlands, nämlich gegen die Ukraine. Katastrophen, von denen die Mitarbeitenden des UNHCR viel erleben, weil sie weltweit lebensrettende Arbeit leisten. Wir aber in Deutschland ganz punktuell nur medial unterrichtet sind über Krisen und Vorfälle, die 1, 2, 3 Tage das Thema bestimmen, aber dann schon wieder weg sind. Wie geht man damit um, wenn man weltweit unterwegs sein muss und sieht, dass die notwendigen Einsätze eigentlich hier überhaupt nicht medial eine Rolle spielen?
Ich bin ja noch nicht so sehr lange jetzt in Deutschland in meiner neuen Rolle, erst seit 3 Monaten. Mich hat eigentlich auch erstaunt, wie viel die Menschen hier doch auch sich interessieren und wissen über Flüchtlingskrisen. Es stimmt, es hat längst nicht die mediale Rolle, die man sich vorstellen würde, einfach gemessen an der Größe dieser Krisen. Aber ich finde, es gibt hier schon sehr viel Interesse und sehr viel Aufmerksamkeit auch für Flüchtlingsschutz. Natürlich auch aufgrund der Rolle, die Deutschland selber spielt oder der Erfahrungen, die Deutschland selber gemacht hat. Ja, es ist eigentlich eine sehr gute Basis dafür da. Das glaube ich auch. Da ist ja Deutschland in einer ganz einzigartigen Rolle. Das ist nämlich sowohl eins der großen Aufnahmeländer für Flüchtlinge ist in der Welt, aber auch eins der großen Länder, die eben den Flüchtlingsschutz weltweit unterstützt, als einer der größten Geber. Wie geht man jetzt als UNHCR damit um? Wir arbeiten natürlich unheimlich viel daran, dass in der Öffentlichkeit überall auf der Welt diese Wahrnehmung besteht, weil so viele Menschen auf der Welt diese Erfahrung von Flucht und Vertreibung erleben müssen. Also wir haben jetzt über 120 Millionen Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten oder innerhalb von ihrem Land vertrieben sind aufgrund von Krieg oder Menschenrechtsverletzungen, Verfolgungen. Und naja, das ist 1,5% der Weltbevölkerung. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Dafür immer wieder in der Bevölkerung Unterstützung zu mobilisieren, ist ja einer unserer wichtigsten Aufgaben mit euch zusammen von der UNO-Flüchtlingshilfe hier in Deutschland. Und da muss man immer wieder die Geschichten der Menschen, die persönlichen Erfahrungen versuchen zu vermitteln. Mhm. Die Familien, die dahinter stehen, die zerbrochenen Träume, die dahinter stehen, wenn man fliehen muss und alles zurücklässt und dann irgendwo neu anfängt, wo man zwar vielleicht erstmal in Sicherheit ist, aber eben wirklich das Nötigste oft fehlt. Und man auch nicht weiß, was kommt jetzt in der Zukunft, was wird aus mir, was wird aus meinen Kindern, können wir uns irgendwann wieder ein Leben aufbauen oder sitzen wir jetzt hier fest und können aus unserem Leben nicht das machen, was wir uns mal vorgestellt haben. Und ich glaube, bei vielen von den Krisen heute ist es auch, bei einigen ist es vielleicht leichter, das zu vermitteln, auch in Europa und in anderen Ländern, die nicht selbst von den Krisen betroffen sind, weil man sieht, dass es auch eben oft Menschen trifft, die hatten ein ähnliches Leben wie wir. Also wenn man sich jetzt viele syrische Flüchtlinge anguckt, die ukrainischen Flüchtlinge, venezolanische Flüchtlinge, die kommen oft aus ähnlichen Lebensumständen, Mittelklasse, viele haben studiert. Es ist natürlich oft so, dass es leichter fällt, vielleicht für jemanden, der nicht selber sowas mal erlebt hat, sich mit jemandem, da die Empathie aufzubauen, einfach nur zu sehen, der hatte einen Lebensweg, der nicht so anders war von meinem eigenen. Aber gleichzeitig wissen wir natürlich auch, also die allermeisten Flüchtlinge, ja, die sind in ihren Regionen, die sind in den Nachbarländern, da wo sie selber leben. von ihrer Heimat. Und das ist natürlich weit weg. Da ist es oft schwer, diese Verbindung aufzubauen und den Leuten zu sagen, das könntet auch ihr sein.
Peter, du hast das ja eingangs skizziert. Die Krisenregionen, die Orte, die Kriege. Im Moment hat man schon länger das Gefühl, egal wo man hinschaut, überall brennt es im übertragenen Sinne. Und es wird gefühlt immer mehr. Wie motivierst du dich oder ihr euch im Team, immer weiterzumachen? Macht ihr das? Wie macht ihr das? Ist das nötig? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil das ja unter Umständen vielleicht auch frustrierend ist, weil man denkt, da hat man vielleicht an der einen Stelle schon etwas schaffen können, etwas erreichen können, helfen können, Fortschritt erreichen können, auch politisch, vermittelnd und so weiter. Und dann tun sich immer wieder neue Dramen auf.
Ja, das ist natürlich so ein Grundspannungsfeld in der humanitären Hilfe an sich, dass man oft denkt, ich kann doch da nicht das ursprüngliche Problem, die Wurzel des Ganzen, warum die Menschen da fliehen müssen oder warum da jetzt wieder so eine schlimme Krise ist, das kann ich ja gar nicht lösen als humanitärer Helfer. Aber ich glaube einfach, das Wissen, dass in dem Moment diese Menschen, diese Familien eben den Schutz brauchen und die Unterstützung brauchen in dem Moment, die motiviert einen so sehr, auch wenn das immer wieder schwierig ist. Also für viele der Kolleginnen und Kollegen natürlich auch persönlich sehr, sehr anstrengend und auch zermürbend ist, dann immer wieder diese sehr schlimmen Erfahrungen mitzuerleben und zu sehen, wie die Menschen, was die durchgemacht haben und wie sie zum Teil über ihre eigenen Erfahrungen gar nicht reden können, weil es so schlimm war, als sie fliehen mussten. Das ist natürlich für jemanden, der hilft oder helfen will, unheimlich schwierig, auch auf die Dauer zu verarbeiten, wenn man sowas immer wieder hört. Aber ich glaube, die Motivation, da helfen zu wollen, das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob solche Arbeit eben Menschen anzieht, sicherlich denen das im Grunde genommen das Wichtigste ist in ihrer Arbeit, anderen helfen zu können, selber dazu beizutragen. Und was auch jetzt die immer wiederkehrenden und immer neuen Krisen, man hat natürlich diese unheimliche Grundfrustration, die, glaube ich, jeder Mensch hat, dass diese sich so ein bisschen machtlos fühlen gegenüber den Dingen, die in der Welt passieren und immer wieder dazu führen, dass Tausende und Hunderttausende von Menschen einfach unheimlich leiden müssen und vermeidbare Krisen so viel Leid bringen. Das ist, wenn man aber sich darauf zu sehr konzentriert, dann macht man ja gar nichts mehr. Und ich glaube, dieses Durchhalten wollen und trotzdem weiterhelfen, ich glaube, die meiste dieser Motivation, die kommt aus dem Kontakt mit den Menschen. Wir haben alle schon in unserer Karriere, wie lang oder wie kurz sie auch gewesen sein mag, direkt mit Flüchtlingen gearbeitet, die meisten von uns, die Familien gesehen, auch gesehen, was es für ein tolles Gefühl ist, wenn man sieht, okay, da hat man tatsächlich zu einer Lösung beigetragen. Zum Beispiel, wenn sich die Situation wieder verbessert und Familien nach Hause zurückkehren können. Oder wenn jemand in seinem Aufnahmeland so gut integriert ist, dass er irgendwann eingebürgert wird oder dass er zu der Gesellschaft beitragen kann. Oder wenn jemand mit einem Resettlement-Programm in ein Drittland kommt und dort eben eine neue Zukunft aufbauen kann. Das motiviert unheimlich. Und es motiviert aber auch zu wissen, in dem Moment, ich gebe jetzt dieser Familie Zugang zu dem Allernötigsten, dem Allerwichtigsten und wir helfen ihnen dabei, so ein bisschen ihren Weg zu finden in dieser neuen Situation. Und ich glaube, was mich auch unheimlich motiviert, also ich bin einfach jemand, der gerne mit anderen zusammenarbeitet und Flüchtlingsschutz ist ja an sich was, das ist eine Herausforderung, die kann nur gemeinsam angegangen werden. Und das ist ja das ganze Grundprinzip auch in der Flüchtlingskonvention, im Mandat des UNHCR, dass einfach alle zusammenarbeiten müssen. Die Staaten, die Zivilgesellschaft, Organisationen wie der UNHCR oder unsere vielen NGO-Partner und die Flüchtlinge selbst, die Gemeinden, die sie aufnehmen, die lokale Bevölkerung, dass das wirklich zusammen geschehen muss und dass man das auch immer wieder versuchen muss herzustellen, diesen Willen zusammenzuarbeiten und vielleicht Möglichkeiten aufzuzeigen, wie es praktisch geht, wie da auch alle von profitieren können. Das ist auch eine große Motivation. Es ist nicht immer einfach. Manchmal klappt es auch überhaupt nicht. Aber es immer wieder zu versuchen, glaube ich, das lässt uns, also mich zumindest, immer weitermachen.
Du sagtest schon, und das kann ich unheimlich gut nachvollziehen, da geht es jetzt nicht um 122 Millionen abstrakte Zahlen, sondern es geht um Menschen. Wir wissen alle, dass niemand von denen freiwillig geflohen ist, niemand von hier auf jetzt sein Zuhause verlassen will. Und auf der anderen Seite man eben sehen kann, und das gilt eben selbst für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht vor Ort sind, beim UNHCR genauso wie bei der UNO-Flüchtlingshilfe, zu wissen und zu sehen, dass Hilfe und Unterstützung für den einzelnen Menschen tatsächlich wirken kann. Das kann ganz klein anfangen und endet in einem Schutz mit einer Plastikplane und einer ersten gesundheitlichen Versorgung und endet vielleicht im besten Fall, dass die Menschen wieder zurückgehen können nach Hause, in ihr Zuhause. Auch darauf hattest du ja hingewiesen, die meisten Flüchtlinge, die sind ja nicht hier oder in einem der europäischen Nachbarländer. Nein, sie sind ganz überwiegend in unmittelbarer Nähe ihrer Heimat. Warum? Weil sie natürlich wieder nach Hause wollen. Aber was macht zum Beispiel ein Land wie Bangladesch, das wirklich nicht zu den reichsten Ländern dieser Welt gehört, ganz im Gegenteil, die aber von heute auf morgen 900.000 Menschen aus Myanmar aufnehmen? Eine wahnsinnige Herausforderung. Und wie schafft's der UNHCR gerade, auch in solchen Aufnahmegesellschaften dafür zu sorgen, dass das gut funktioniert?
Was man ja nicht vergessen darf, also die lokale Bevölkerung, die lokalen Behörden, Kirchen, Moscheen, also wirklich die lokale Struktur, die da direkt davon betroffen sind, das sind immer die Ersten, die da helfen, die anfangen, versuchen sich zu organisieren. Und da ist es natürlich unsere Rolle, so schnell wie möglich dazu zu kommen, zu sehen, wo die Bedürfnisse am größten sind. Erstmal zu schauen, wie viele Leute sind gekommen, was haben die für Bedürfnisse, wie viele Frauen, wie viele kranke Menschen und so weiter, dass man das ein bisschen organisieren kann, versuchen kann, das dann auf die Größe so einer neuen Flüchtlingskrise anzupassen, was die lokalen Akteure da leisten können, die natürlich ganz oft dann sehr schnell völlig überwältigt sind mit ihren sehr begrenzten Mitteln. Da kommt der UNHCR dann dazu, oder wenn in vielen Situationen, leider ist es ja so, dass wir schon da sind, weil es natürlich oft in Krisengebieten auch immer wieder zu solchen neuen Ereignissen kommen, wo dann neue Flüchtlinge ankommen in derselben Gegend. Da arbeiten wir dann zusammen mit der lokalen Regierung oder auch mit den, dann meistens kommen dann aus der Hauptstadt, die Regierung kommt dann dazu und versucht es zusammen mit uns und mit den vielen NGOs, die da entweder lokal, international präsent sind vor Ort, dass man dann versucht, ein Hilfsprogramm aufzubauen, sich zu organisieren, wer kann jetzt was hier beitragen, wer hat die Kapazitäten zum Beispiel, die Unterkünfte jetzt hier zu bauen, für das Trinkwasser zu sorgen, was ist schon da, was kann die lokale Bevölkerung vielleicht anbieten, wie kann man die da einbinden, damit die auch natürlich unterstützt werden, weil für die ist es ja der größte Schock sehr oft, dass dann plötzlich so viele Menschen kommen. Und aber eben, deshalb sehen wir immer und immer wieder, dass die Reaktion helfen ist. Also zu versuchen, die Menschen unterzubringen, Hilfe herbeizuholen, natürlich auch zu mobilisieren, dass von außen Hilfe kommt. Aber ganz oft machen sie das eben, ja, sie haben selber kaum Mittel zur Verfügung. Und das ist also das Allerwichtigste, dass man da schnell dabei ist und versuchen kann, die nötig dürftigsten Hilfsgüter da hinzubringen. Und einfach dafür zu sorgen, dass die Menschen da erstmal in Sicherheit sind. Ganz oft ist man dann auch in einer Situation, wo man zu nah an der Grenze ist und eventuell noch die Flüchtlinge noch in Gefahr dort sind, wo sie sind, je nachdem, was es für eine Situation ist, vor der sie geflohen sind, weil es dann natürlich oft dazu kommen kann, dass auch über die Grenze hinweg Attacken stattfinden können oder so. Dann versucht man sie in einen sichereren Ort zu bringen. Ganz oft ist es ja auch so, in jüngerer Vergangenheit immer mehr, dass die meisten Flüchtlinge ja gar nicht mehr in Flüchtlingscamps leben, sondern sich in Städten eine Unterkunft suchen. Das hatten wir natürlich viel im Mittleren Osten, nach der Syrien-Krise, auch in Kolumbien, wo ich lange Zeit gearbeitet habe, als die venezolanischen Flüchtlinge ankamen, so ab 2017, 2018, die sind alle in die Städte gegangen. Da gab es keine Flüchtlingscamps, was in vielerlei Hinsicht einfacher ist, jemandem wieder eine Perspektive zu geben und die Flüchtlinge auch in eine Lage zu versetzen, wo sie versuchen können, auf eigenen Beinen zu stehen und selber eine Arbeit zu finden, in möglichst
in die lokalen Schulen ihre Kinder schicken können. Aber das ist natürlich trotzdem eine Riesenherausforderung für das Aufnahmeland. Da muss man dann ganz anders darauf antworten als Flüchtlingshilfswerk, als man das vielleicht im großen Flüchtlingscamp tun würde, wo alles besser organisiert ist auf einem kleinen Raum, man dann wie eine kleine Stadt da haben kann und verschiedene Organisationen tragen Verschiedenes dazu bei. Aber andererseits auch die Gefahr besteht, dass die Flüchtlinge sich eben nicht wieder richtig ein Leben aufbauen können, weil man halt sehr begrenzt ist in so einem Camp und oft das mit den Arbeitsmöglichkeiten sehr eingeschränkt ist. Und es ist eigentlich immer besser, die nationalen schon vorhandenen Strukturen des Aufnahmelandes zu stärken, damit die Flüchtlinge da sich mit eingliedern können und eben zusätzliche Kapazitäten in den Schulen zu schaffen zum Beispiel oder in Krankenhäusern, dass dann die Flüchtlinge gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung Zugang dazu haben, anstatt das nur in einem Flüchtlingscamp zu machen. Aber manchmal geht es nicht anders und dann ist es eben eher so, wie ich das vorhin beschrieben habe.
Du hast es ja angesprochen, immer wieder Mittel, Kapazitäten bedeutet eben halt auch Geld, ne? Finanzierung all dessen, all dieser Arbeit vor Ort. Ihr leidet auch unter drastischen Mittelkürzungen, Finanzierungskrise Stichwort. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also humanitäre Hilfe ist ja schon lange unterfinanziert, seit Jahrzehnten, dass die Zahlen der Flüchtlinge und der Vertriebenen weltweit immer weiter ansteigen und es sind da auch sehr viele Mittel zur Verfügung gestellt worden, aber es war nie genug. Aber dieses Jahr ist es jetzt noch sehr viel schlimmer geworden und schon eine drastische Krise, die auch den ganzen humanitären Sektor betrifft. Also nicht nur den UNHCR, sondern auch alle unserer Partnerorganisationen und sehr oft auch die Aufnahmestaaten selbst, die auch darunter leiden, dass Entwicklungshilfeprogramme ganz drastisch zurückgekürzt wurden. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, da zu versuchen, sich daran anzupassen, dass man plötzlich, also jetzt im Falle von uns als UNHCR, uns sind ungefähr 40% der Mittel, die wir normalerweise haben, sind uns gestrichen worden. In so einer kurzen Zeit ist es unheimlich schwer, dann die Programme darauf anzupassen, zu versuchen, trotzdem noch das Nötigste bereitzustellen für die Flüchtlinge, deren Bedürfnisse ja weiter bestehen, die ja weiterhin in denselben schlimmen Situationen waren wie vorher, als es noch ein bisschen mehr Mittel gab. Sogar im Gegenteil, die Zahlen gehen weiter hoch, wenn man sich jetzt den Sudan anguckt, wo weiterhin die inzwischen 13 Millionen Menschen fast vertrieben sind innerhalb des Sudan und außerhalb, also fast 4 Millionen Flüchtlinge, sudanesische Flüchtlinge. Das ist in den letzten Monaten auch noch richtig hoch gegangen und aber gleichzeitig ist so ganz verheerend, dass wir da nicht genügend Mittel haben, um da die erste Unterstützung, diesen ganz wichtigen Schutz bereitstellen zu können. Wie geht man als Organisation damit um? Also wir haben ganz drastische Sparmaßnahmen und Kürzungen, die wir jetzt vornehmen müssen. Aber letzten Endes, die darunter leiden, sind natürlich die Flüchtlinge. Und die Auswirkungen davon, die sind wirklich sehr, sehr schlimm. Also die fangen jetzt langsam an, das Ausmaß erst so richtig zu sehen. Aber ich glaube, das wird noch lange dauern, bis das richtig klar wird, wie viele Menschen da ihr Leben verloren haben, weil man jetzt eben hat Krankenhäuser schließen müssen oder Programme für unterernährte Kinder eben jetzt plötzlich nur noch auf ganz minimaler Flamme laufen können. Und darüber muss man sich im Klaren sein, dass das kostet Menschenleben, diese Entscheidungen, die da getroffen werden. Aber wir versuchen trotzdem noch, wo wir können, noch ein Mindestmaß an Hilfe und an Schutz weiter bereitzustellen. Aber es ist einfach auch die Tatsache, ist klar, dass wir müssen in einigen Ländern unsere Büros schließen. Wir müssen sehr viele unserer Partnerorganisationen können wir nicht mehr weiter finanzieren, was natürlich besonders die lokalen Partner, über die ich vorhin schon gesprochen habe, die so unheimlich wichtig sind für die Hilfe im Notfall und auch dann längerfristig. Die sind natürlich am stärksten davon betroffen, weil die keine Rücklagen haben und keine Kapazität, dann sich länger dann über Wasser zu halten, wenn wir sie nicht weiter finanzieren können. Das ist eine sehr, sehr drastische Situation gerade. Und ich glaube, als Organisation, da sieht man schon auch wirklich richtig viel Verzweiflung, sowohl bei den Kollegen im Feld, die das natürlich jeden Tag miterleben, den Menschen sagen zu müssen, es tut uns leid, wir können das jetzt hier nicht weiter aufrechterhalten. als auch bei uns, die wir vielleicht jetzt hier im Hauptquartier oder in den Hauptstädten versuchen, weiter Unterstützung zu mobilisieren und sehen, dass es sehr, sehr schwer ist. Es ist natürlich im Moment in der Welt mit vielen, vielen Herausforderungen, mit vielen anderen Prioritäten, und da ist es sehr schwer zu zeigen, was das jetzt für Auswirkungen hat und wie wichtig es ist, dass gerade jetzt die Solidarität weiter besteht, die Unterstützung weiter geleistet wird. Wir hoffen, dass das wieder besser wird, aber im Moment, ja, sind wir sehr, sehr besorgt darum.
Wir wollen nachher auch nochmal darüber sprechen, was jede und jeder Einzelne tun kann. Der Hohe Kommissar für Flüchtlingsfragen, Filippo Grandi, hat beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vor wenigen Wochen gesagt, durch die Reduktion, die finanzielle Reduktion für die humanitäre Hilfe, arbeiten wir auch gegen die Stabilität bei uns. Instabile Situationen, wo auch immer in der Welt, führen eben auch dazu, dass Menschen weiter fliehen, weil sie Schutz und Sicherheit brauchen. Natürlich ist das auch eine Herausforderung, wenn Deutschland als einer der größten Geber, ich glaube der zweitgrößte über lange Zeit jetzt schon, diese Rolle ernst nimmt als Geber auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch als Aufnahmeland, dann müsste man ja gerade in Deutschland gut verstehen, wie wichtig es ist, dass diese Arbeit eben nicht nur hier bei uns, sondern weltweit durch den UNHCR finanziert wird. Jetzt ist es ja deine Aufgabe als Repräsentantin, mit der Politik darüber zu sprechen, mit den Parteien, mit den Fraktionen, mit der Bundesregierung. All das sind ja Herausforderungen, von denen man jetzt noch nicht sagen kann, wie geht das aus, wie laufen die Haushaltsverhandlungen hier, und trotzdem muss zwischenzeitlich finanziert werden. Was kann der Einzelne und die Einzelne eigentlich tun, um zu helfen, dass in dieser Situation, wo wir hier im Trockenen und Warmen sitzen, aber im Südsudan beispielsweise Schutzräume für Frauen und Mädchen aufgegeben werden müssen, weil sie nicht mehr finanziert werden können. Also ganz klare Auswirkungen. Wie kann man das, na, ausgleichen ist zu viel, aber wie kann man da den UNHCR unterstützen?
Die Hilfe, die man aus Europa leisten kann, ist natürlich in erster Linie zu spenden, auch zum Ausdruck zu geben, dass einem das Thema wichtig ist. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass die Menschen auch mit ihren Abgeordneten sprechen, ihnen sagen, das ist nicht was, was uns kalt lässt, das ist nicht einfach nur weit weg und wir haben unsere eigenen Probleme, die haben wir natürlich. Aber das heißt nicht, dass man jetzt weniger Hilfe für die, die es wirklich am meisten brauchen, zur Verfügung stellen kann und darf. Eben auch, und das hast du ja schon angesprochen, dieses Bewusstsein, dass Flüchtlingsschutz, egal wie weit weg diese Krisen sind, auch wirklich ein ganz wichtiger Beitrag ist zur regionalen Stabilität und zu versuchen, die Aufnahmeländer nicht alleine dastehen zu lassen in der Situation, in der sie jetzt sind. Sich darüber im Klaren zu sein, das würde, glaube ich, jeder von uns selbst auch so machen, wenn er in der Situation von so einer Flüchtlingsfamilie wäre, die Entscheidung zu versuchen, dafür zu sorgen, dass die eigene Familie sicher ist und dass man sich auch eine Zukunft wieder aufbauen kann. Und da gibt es eben, je weniger Unterstützung solche Krisensituationen erfahren und die Aufnahmeländer erfahren, desto höher ist das Risiko. Nicht nur, dass Menschenleben verloren werden und dass es mehr Gewalt gegen Flüchtlinge gibt, sondern eben auch, dass sie dann verzweifelte Maßnahmen ergreifen müssen, um zu versuchen, ihre Familie zu schützen, wenn das eben das Allernötigste nicht mehr gegeben ist. Und das, glaube ich, dieses Bewusstsein, das muss man immer wieder auch wieder darauf hinweisen, die Menschen auch in Europa daran erinnern. Und ich glaube, das wissen viele auch. Ich meine, die Erfahrung hat Deutschland und Europa ja gemacht, das ist noch nicht so lange her, dass man also doch näher an den Krisen ist, als man eigentlich dachte,
Und das sehen wir jetzt eben auch. Also wir sehen schon, dass wenn man sich die sudanesischen Flüchtlinge anguckt, deren Situation ja wirklich sehr schwierig ist. Es ist eine unheimlich, war vorher schon eine ganz, ganz unterfinanzierte Krise. Und jetzt mit diesen Kürzungen, die wir machen müssen, ist es noch schlimmer. Und wir sehen schon, dass die weiter weg auch gehen, dass sie bis nach Uganda zum Teil kommen, also noch andere Länder durchqueren, um bis dahin zu kommen, wo sie vielleicht besseren Schutz finden können, aber auch, dass auch jetzt mehr versuchen, nach Nordafrika und weiter nach Europa zu kommen. Das ist einfach eine Realität, der man sich bewusst sein muss. Und ich glaube, jeder Einzelne kann auf jeden Fall dazu beitragen, also sich hier zu Hause für Flüchtlinge zu engagieren. Das gibt es ja in Deutschland wirklich unheimlich viel Ehrenamtliche und andere Arbeit, die aus der Gesellschaft selber kommt, mit den Kirchen, mit den verschiedenen Organisationen, die Flüchtlingen helfen, unheimlich präsent und immer wieder darauf im täglichen Leben auch zu versuchen, so ein bisschen dagegen zu halten, wenn man sieht, wie restriktiv viele Menschen oder was man in den Medien liest oder manche Politiker, wie restriktiv die über Flüchtlinge denken und sich eigentlich immer wieder, man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, welche Erfahrungen die durchgemacht haben und was hätte man selber gemacht in deren Lage. Ich glaube, wenn man sich in die Schuhe der anderen versucht zu versetzen, ist es oft eine sehr hilfreiche Erfahrung zu sehen, ich hätte, glaube ich, genauso reagiert.
Jetzt hat unsere neue Regierung ja gerade erst die Arbeit aufgenommen. Du bist seit Februar in der neuen Position hier in Berlin. Und Peter, du hast es ja gerade angesprochen, die Arbeit besteht ja, also für jemanden, der außerhalb ist, der kann sich das ja gar nicht vorstellen. Das muss man es, glaube ich, auch mal ein bisschen konkretisieren. Deine Arbeit besteht darin, mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik, also unter anderem, zu sprechen, zu vermitteln, Einfluss zu nehmen für eure Arbeit. Wo siehst du denn da die größte Herausforderung womöglich im Moment?
Naja, also die Finanzierungskrise haben wir ja schon angesprochen. Ja. Da natürlich in der Hoffnung, dass dann die Haushaltsentscheidungen doch noch ein bisschen positiver ausfallen. Also der vorläufige Haushalt sieht vor, dass die humanitäre Hilfe um mehr als 50% zurückgestrichen wird, was natürlich ganz gravierende Auswirkungen hätte, wenn das dann tatsächlich so durchgeht. Und wir hoffen sehr, dass es da noch Verbesserungen gibt in Deutschland, also weiter.
Und du hast ja auch in einem Interview darauf hingewiesen, dass andere Länder auf Deutschland gucken. Wie macht das eigentlich Deutschland? Da besteht also wirklich eine zusätzliche Gefahr, dass diese Vorbildfunktion sich ins Negative umdreht, wenn das tatsächlich Realität würde.
Ja, also ich glaube, dessen ist man sich oft in Deutschland nicht bewusst, wie wichtig das ist, diese Signalfunktion und wie sehr man in der Welt darauf schaut, was hier entschieden wird. Also es ist natürlich einerseits die finanzielle Unterstützung für die humanitäre Hilfe, für die Entwicklungszusammenarbeit, die natürlich auch ganz wichtig ist, gerade wenn dann Flüchtlingskrisen länger dauern und längerfristige Programme zur Verfügung gestellt werden müssen. Aber andererseits auch die Solidarität mit Flüchtlingen. Und da haben wir ja den globalen Flüchtlingspakt, den UN-Flüchtlingspakt, der 2018 verabschiedet wurde, auch wieder aus so einer Erfahrung heraus, dass einer gemeinsam erlebten großen Krise, die große Flüchtlingskrise, die in Europa 2015, 2016 erfahren hat, aus dieser Erfahrung dann eben auch wieder zusammenkommen der verschiedenen Länder, um diesen Pakt zu verabschieden und zu entscheiden, wir wollen jetzt gemeinsam zusammenarbeiten, um versuchen, die Aufnahmeländer weiter zu entlasten, um versuchen, den Flüchtlingen mehr Möglichkeiten zu geben, selbst auf eigenen Füßen zu stehen.
Und was sie ja wollen.
Was sie ja wollen. Und aber auch gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es mehr Lösungsmöglichkeiten für ihre Situation gibt. Mehr Aufnahmeprogramme und so weiter. Also da gibt es ganz viele sehr konkrete Vorstellungen, wie die verschiedenen Länder und mit der Zivilgesellschaft, mit dem Privatsektor da zusammenarbeiten wollen, um das zu bringen. Aber ist natürlich, das braucht weiterhin Überzeugung und Mitarbeit von allen. Ich glaube, da hat Deutschland eine ganz, ganz wichtige Rolle. Hat es auch immer jetzt die letzten Jahre. In der Politik war das immer eine große Priorität. Wir hoffen, dass es das weiter bleibt, weil jetzt wirklich ein sehr schwieriger Moment wäre, wenn sich Deutschland zurückziehen würde aus dieser Rolle. Naja, und andererseits natürlich auch die Rolle, die Deutschland als großes Aufnahmeland hat, lange über seine Geschichte. Deutschland war eins der ersten Länder, das die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet hat, als sie 1951 verabschiedet wurde und ist immer wieder über die Jahre hin Aufnahmeland für Flüchtlinge gewesen und hat da wirklich Beachtliches geleistet und wir hoffen, dass das auch weiter so ist. Wir wissen, dass es große Herausforderungen gibt und natürlich muss die Politik dafür Lösungsansätze finden. Also das ist auch eine der wichtigen Rollen des UNHCR, immer mit die Regierungen dabei zu unterstützen, beim effektiven Flüchtlingsschutz dafür Lösungen zu finden, angesichts der Herausforderungen, die bestehen. Und das sind ganz unterschiedliche über die Jahre hinweg gewesen, aber es ist eben eine unserer wichtigen Rollen, dieses Gespräch zu suchen mit der Regierung und der Gesellschaft zusammen, da also Lösungsansätze zu erarbeiten und dabei zu unterstützen.
Und ihr habt ja als humanitäre UN-Organisation weltweit Erfahrung, die natürlich bei Lösungen wichtig ist, weil sie eine Rolle spielen kann. Und Schutz und Sicherheit, ja, das ist, wofür der UNHCR ausgestattet wurde mit einem Mandat durch die Völkergemeinschaft. Also, dass diese Fragen dann nicht nur in der deutschen Politik im Gespräch mit dir und den Kolleginnen und Kollegen in Berlin, sondern weltweit, auch in allen anderen Ländern natürlich ein Schutz bedeutet, wie kann ich den Schutz organisieren für Menschen auf der Flucht?
Was ich immer ganz interessant finde und viele Leute auch nicht wissen, ist, dass es ja schon seit über 100 Jahren internationale Bemühungen gibt, Flüchtlingen zu helfen und Schutz zu bieten. Also der Völkerbund hat 1921 schon mal einen Hochkommissar für Flüchtlinge diese Position geschaffen. Das war damals Fridtjof Nansen. Danach gab es dann auch während des Zweiten Weltkrieges gab es verschiedene Organisationen, die für Flüchtlinge gearbeitet haben. Aber erst die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und die Tatsache, dass es immer noch Hunderttausende von Flüchtlingen in ganz Europa in verschiedenen Camps gab, dass man da eine bessere Lösung finden musste, also das anders organisieren musste. Da hat die Vollversammlung dann also ausdrücklich darauf bestanden, ein sehr starkes Mandat auch irgendwie einer neuen Organisation zu geben, als der UNHCR gegründet wurde, um zu sagen, diese Position des Hochkommissars, die muss unabhängig sein und der muss ausgestattet sein mit genügend Achtung sozusagen innerhalb des und einem sehr starken Mandat innerhalb des internationalen Systems, um eben dieses Flüchtlingsproblem, damals auf Europa beschränkt, effektiv lösen zu können. Und deswegen ist der Hochkommissar der einzige Chef von einer UNO-Organisation außer dem Generalsekretär, der direkt von der Vollversammlung gewählt wird, weil dieses Mandat damals so stark extra konzipiert war. Aber es war nur auf 3 Jahre ausgesetzt. Die Idee war, das ist jetzt hier, wir haben jetzt diese Konvention, da geht es um diese Flüchtlingskrise, die aus dem Zweiten Weltkrieg entstand. Und das ist in 3 Jahren ist das vorbei. Wir arbeiten jetzt hier alle zusammen. Wir geben diesem neuen Flüchtlingskommissar dieses sehr gute und starke Mandat, damit er damit auch wirklich die Länder unterstützen kann, aber eben auch sagen kann, ihr verpflichtet euch dazu, Flüchtlinge aufzunehmen und ich unterstütze dabei. Damals hatte das Ganze ein Budget, glaube ich, von $300.000 und war ein kleines Büro. Und als ich angefangen habe, Anfang der 2000er beim UNHCR, war das Mandat auch immer noch auf 3 Jahre beschränkt und wurde immer weiter verlängert. Das wurde dann aber irgendwann klar, dass das Flüchtlingskrisen lassen sich nicht in 3 Jahren ändern und deswegen ist das Mandat jetzt unbefristet, was natürlich uns als UNHCR-Mitarbeitenden großen Rückenhalt gibt vor Ort, wenn wir da in den Flüchtlingskrisen arbeiten und es ist unheimlich wichtig, dass das also auch weiterhin unterstützt wird.
Du hast es gesagt, Anfang der 2000er bist du zum UNHCR gekommen. Du hast Amerikanistik studiert, Politikwissenschaft studiert, jetzt bist du so lange dabei. War das eigentlich ein Ziel, in die humanitäre Hilfe zu gehen und vielleicht sogar so eine Karriere hinzulegen, die wahnsinnig schwierig, also da reinzukommen, wenn man sich so ein bisschen einliest, ne, wie man so eine internationale Karriere durchlaufen kann. Es gibt viele Mitbewerber, viel Konkurrenz, so einfach ist das nicht. War das dein Ziel?
Dass ich beim UNHCR gelandet bin, war, glaube ich, schon ein bisschen Zufall, aber ich habe mich dann sehr schnell sehr zu Hause gefühlt und bin dabei geblieben. Ich bin in der DDR geboren, in Dresden, und ich wollte immer schon international arbeiten, auch in anderen, völlig anderen Kontexten arbeiten. Und als dann nach dem Mauerfall, glaube ich, war ich auch so ein bisschen ein Glückskind in der Hinsicht, dass mir da sehr viele Türen geöffnet wurden und ich also nach dem Studium beim UNHCR anfangen durfte mit einem Praktikum vom Carlo-Schmidt-Programm war das damals. Also sobald ich da angefangen habe, wusste ich gleich, das ist die richtige Organisation für mich. Also die Arbeit hat mir unheimlich Spaß gemacht. Das war damals in Genf in der Fundraising-Abteilung. Und dann bin ich aber relativ schnell ins Feld gegangen und habe in Eritrea gearbeitet, recht lange an der sudanesischen Grenze mit Flüchtlingen, die da schon zum Teil über 40 Jahre im Sudan gelebt hatten und nach Eritrea zurückkehren wollten. Danach war ich lange in Guinea. Das war auch eine sehr große Herausforderung in vielerlei Hinsicht. Große Flüchtlingscamps. Da waren viele liberische Flüchtlinge und Sierra Leone und Menschen aus der Elfenbeinküste. Also wirklich, Guinea war mit so vielen Krisenherden benachbart. Die hatten unheimlich viele Flüchtlinge zu der Zeit. Aber das war dann auch eine der schönsten vielleicht Erfahrungen, dass ich einmal bin ich aus Guinea mitgefahren mit einer Gruppe von liberianischen Flüchtlingen nach Liberia zurück, auf einem, das nennen wir den Go-and-See-Visit, um ihnen dabei zu helfen, zu entscheiden, wollen sie zurückkehren oder nicht, als dann der Bürgerkrieg vorbei war. Dieses Gefühl, die wollten uns da wirklich dabei haben. Es war dann eine Gruppe von vielleicht 8 oder 10, die in ihrem Camp ausgewählt wurden, also zusammen mit uns dahin zu fahren in ihre Ursprungsregion in Liberia und sich das alles mal anzusehen, mit der lokalen Bevölkerung zu reden und den Behörden und dann wieder zurückzukommen und in ihrem Flüchtlingscamp davon zu berichten und das mitzumachen und zu sehen, wie dann wirklich ganz schnell die Motivation auch wieder da war und die Menschen alte Freunde wieder gesehen haben und sich erstmals wieder vorstellen konnten, sich da wieder eine Zukunft aufzubauen. Das war unheimlich schön, da dabei sein zu dürfen. Dann war ich später noch in Mauretanien, immer wieder auch in Genf, in unserem Hauptquartier in verschiedenen Rollen. Dann war ich auch lange Zeit in Kolumbien, eine ganz andere Erfahrung, weil da die venezolanischen Flüchtlinge in erster Linie in den Städten untergekommen sind. Und es ist natürlich sehr schwierig, da ein Programm aufzubauen, weil man die Menschen erstmal finden muss. Und mit fast 3 Millionen sehr schwierig, aber auch unheimlich spannend, dann mit den Städten zusammenzuarbeiten und da auch zu sehen, wie viele Akteure wirklich daran beteiligt sein müssen, um bei Flüchtlingen wirklich effizient zu helfen. Und wir als UNHCR sind da eben ganz oft so ein bisschen das Verbindungselement, versuchen die Leute zusammenzubringen, sei es die Politik oder der Privatsektor. Die Kirchen haben in Kolumbien auch eine ganz große Rolle gespielt, mit den Flüchtlingen gemeinsam dann und der lokalen Bevölkerung eben zu versuchen, Lösungen zu finden. Wie geht jetzt so eine kleine Stadt damit um oder eine große Stadt? Wie kann man dafür sorgen, dass Flüchtlinge auf ihren eigenen Beinen stehen und beitragen können zu ihrer Gesellschaft? Die Bildungseinrichtungen, wie kann man die besser unterstützen, dass eben mehr Flüchtlingskinder da jetzt mit zur Schule gehen können? Da waren das einerseits ähnliche Herausforderungen, aber eben in einem ganz anderen Kontext und auch sehr spannende Erfahrungen, die ich sehr genossen habe.
Und ja, in einem Land und das, was du jetzt berichtest, was hier bei uns, wenn wir über Herausforderungen sprechen, weltweit Flucht, sehr selten nur eine Rolle spielt, sehr wenig Informationen über die Medien kommen, auch die Situation dort. Ich will aber trotzdem nochmal zurückgehen auf die Station davor, die du beschrieben hast in Guinea. Das stelle ich mir als einen der Glücksmomente vor, die man haben kann als humanitäre Arbeiterin vor Ort mit Menschen wieder in ihre Heimat zurückzufahren, weil das ist ja eigentlich der Wunsch vieler. Ich will wieder nach Hause, ich will mein zerstörtes Zuhause möglicherweise direkt wieder aufbauen. Das finde ich nicht nur ein wahnsinniges, herzöffnendes Gefühl, sondern ich finde auch wichtig, dass du berichtet hast, wie das vonstatten geht, nämlich nicht mit Zwang, sondern freiwillig. Ich kann zusammen, geschützt von UNHCR-Mitarbeitenden in meine Heimat, kann sehen, kann sprechen mit dort Offiziellen, mit ehemaligen Nachbarn, kann aber dann auch wieder zurück und kann mich dann entscheiden, will ich dahin oder denke ich, nein, ich will lieber noch hier in diesem Camp bleiben und warten. Ich denke besonders daran, weil natürlich wir nach dem Sturz Assads viel gehört haben, dass man doch bitte wieder als syrischer Flüchtling nach Syrien zurückgeht, ja, das mag der Fall sein und es sind ja wohl schon 500.000 wieder zurückgegangen, aber eben freiwillig. Und dafür steht der UNHCR und ich finde, das ist ein großartiger und wichtiger, stabiler Faktor, der auch Teil des Flüchtlingsschutzes bedeutet, nämlich jede und jeden Einzelnen wirklich in seiner freien Entscheidung zu belassen.
Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass das freiwillig stattfindet, damit es eben auch dauerhaft sein kann. Die Tatsache, dass der UNHCR in so vielen verschiedenen Ländern präsent ist und eben auch die Gegebenheiten vor Ort gut kennt, gibt uns dann oft eine Rolle, wo wir den Flüchtlingen eben auch so ein bisschen diese Sicherheit geben können. Wir sind da der neutrale, objektive Akteur, der mit ihnen zusammen diese Reise unternehmen kann, der ihnen auch die Informationen zur Verfügung stellen kann, weil wir eben auch auf der anderen Seite Büros haben und Kollegen und Kolleginnen haben, die da arbeiten. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag auch, den wir, glaube ich, als Organisation geben können. Diese Nähe zu den Flüchtlingen und zu auch zur lokalen Bevölkerung in eben all diesen Ländern, die uns dann die Informationen gibt, die eben oft dann den Flüchtlingen helfen können, so eine Entscheidung für sich selber zu treffen.
Wie schaust du in die Zukunft eurer Arbeit?
Jetzt ist es natürlich gerade eine sehr schwierige Situation. Ja, man hat schon große Sorge, wie das weitergeht. Aber ich glaube, die Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat uns gezeigt, Flüchtlingsarbeit, Flüchtlingsschutz ist unheimlich wichtig und das Problem geht nicht weg. Die Krisen gehen nicht weg. Es muss jemanden geben, der den Menschen, die davon betroffen sind, auch irgendwie wieder ein bisschen Hoffnung geben kann. Also ihnen Schutz geben kann, dafür sorgt, dass ihnen Schutz gewährt wird, da wo sie Schutz suchen und auch ja, sie mit dem Notwendigsten versorgt und dafür eintritt, dass eben alle zusammenarbeiten, um Flüchtlingen zu helfen und die verschiedenen Seiten, die daran beteiligt sind.
Margot Friedländer hat gesagt, sei Mensch. Und ich finde, das ist ein gutes Motto, ein sehr gutes Motto. Und ich finde, du hast die Arbeit sehr unter diesem Motto der Solidarität auf der einen Seite, aber der Humanität für die Menschen da zu sein, eben beschrieben. Und dafür dir persönlich, Katharina Tote, aber auch den vielen Mitarbeitenden des UNHCR, ein ganz herzlicher Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und ja, so einen Einblick zu geben in deine Arbeit. Alles Gute dafür.
Vielen Dank.